DW Menschen und Märkte.
Die aktuellen Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt, der aktuelle Stand des deutschen Aktienindex, der Stand des Übernahmekampfes um Alstom und die WM in Brasilien. Welche Rolle spielen deutsche Firmen dabei? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. In der fränkischen Großstadt Nürnberg, Sitz der Bundesagentur für Arbeit, laden die Herren der deutschen Arbeitsämter jeden Monat zur Pressekonferenz und klären darüber auf, wie viele Menschen in Deutschland Arbeit haben oder nicht. Das ist oft überraschend kurzweilig. Diesmal zum Beispiel lautet die Botschaft, die Arbeitslosenzahl ist gesunken. Auf den zweiten Blick stimmt das aber nicht und auf den dritten Blick wird's noch unklarer. Zum Glück haben wir den Kollegen Klaus Boffo, der uns das jetzt mal erklären soll.
Wirtschaftsexperten ziehen die Augenbrauen hoch. Zum ersten Mal seit November ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder gestiegen, um immerhin 24.000. Das ist das Ergebnis, wenn man die völlig normalen, rein jahreszeitlich bedingten Schwankungen aus der Statistik herausrechnet. Es kommt zustande, weil die Zahl der Arbeitslosen im Mai nicht, wie sonst um diese Jahreszeit, um rund 100.000, sondern nur um 61.000 gesunken ist. Doch der strenge Befund des Saisonbereinigungsverfahrens täuscht, meint der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise.
Die Frühjahrsbelebung hat sich im Mai etwas abgeschwächt. Und das ist eine Spätfolge des milden Winters, in dem der Arbeitsmarkt ja in einer guten Verfassung war. Und dann gibt es auch nicht viel zu beleben.
Immerhin liegt ja die Zahl der Arbeitslosen um 55.000 niedriger als im Mai 2013. Und zählt man all diejenigen Arbeitssuchenden hinzu, die in Schulungskursen und geförderter Beschäftigung untergebracht sind, dann beläuft sich das gesamte Ausmaß der sogenannten Unterbeschäftigung heute auf 3,8 Millionen Menschen. Und das sind fast 100.000 weniger als vor Jahresfrist. Und es entstehen auch weiterhin nach einer kleinen Delle im Winter neue Jobs in der Wirtschaft, in allen Bundesländern und in fast allen Branchen. Die Zahl der Erwerbstätigen nähert sich mit genau 42 Millionen wieder den Rekordständen vom vergangenen Herbst. 29,5 Millionen Menschen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, fast eine halbe Million mehr als vor Jahresfrist. Allerdings kommt nur etwa jeder vierte neu entstehende Arbeitsplatz einem registrierten Arbeitslosen zugute. Bessere Chancen haben Frauen, die nach Familienpause rascher wieder einsteigen, Zuwanderer, die gute Zeugnisse mitbringen und ältere Arbeitnehmer, die länger im Erwerbsleben bleiben. Die Arbeitsmarktexperten in Nürnberg sehen es mit Befriedigung, dass die neue abschlagsfreie Rente mit 63 so ausgestaltet wurde, dass keine Tür für eine neue Frühverrentungswelle mit 61 geöffnet wird. Mit Frühverrentungen die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, sei letztlich nirgends gelungen, betont Heinrich Alt vom Vorstand der Bundesagentur.
Die Länder, die versucht haben, das Problem zu lösen, indem sie gesagt haben, wir schicken die Alten in Rente, damit die Jungen einen Arbeitsplatz haben, sind mit dieser Strategie alle gescheitert. Umgekehrt gilt, wer hohe Erwerbsquoten bei Älteren hat, der hat auch eine gute Situation am Arbeitsmarkt. Wenn die lange in Beschäftigung bleiben, haben die Jugendlichen auch eine Chance, weil die Wirtschaft gut funktioniert.
Seiner Einschätzung nach wird die neue Rente mit 63 für den Arbeitsmarkt unter dem Strich neutral ausgehen. An der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote der 55- bis 65-Jährigen wird sich nichts ändern. Denn unter den gemeldeten Arbeitslosen in dieser Altersgruppe erfüllen seiner Einschätzung nach nur wenige die hohe Hürde von 45 Versicherungsjahren. Und diejenigen, die sie erfüllen, werden, wenn sie Grundsicherung beziehen, auch bisher schon mit 63 zwangsverrentet und meist auf die Grundsicherung im Alter verwiesen. Der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit im höheren Lebensalter sei eine qualifizierte Ausbildung,
sagt Klaus Boffo aus Nürnberg. Der deutschen Wirtschaft geht's gut. Das erwähne ich nur nochmal, weil sich's so gut anhört. Dem DAX übrigens, dem geht's auch gut und das lässt sich an Zahlen festmachen, vor allem an dieser 10.000. Das ist die magische Grenze, die Marke, über die er jederzeit springen kann. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht aber auch in diesem Moment. Als wir diesen Podcast geplant haben, hatten wir die Hoffnung gehegt, er würde das eben jetzt auch tun. Tut er aber nicht. Er hatte sich rangepirscht bis auf 40 Punkte. Im Moment sind es jetzt 68,01 Punkte, die ihn von den magischen 10.000 trennen. das wird vielleicht nichts mehr heute. Aber wie gesagt, vielleicht morgen oder übermorgen. Für uns auf jeden Fall kein Grund zur Verzweiflung, denn sollte er es tun, auf www.dw.de sind Sie jederzeit aktuell und zeitnah und hintergründig informiert. Der deutsche Technologiekonzern Siemens und der amerikanische Mischkonzern General Electric, die streiten darum, wer die Energiesparte des französischen Konzerns Alstom übernehmen darf. Alstom selbst würde gern das amerikanische Angebot annehmen. Die Regierungen in Paris und Berlin und Siemens selbst natürlich, die haben da andere Vorstellungen. Jetzt war GE-Chef Immelt wieder in Paris. Ursula Welter sagt uns, ob es heute schon eine Vorentscheidung im Alstom-Poker gegeben hat.
Jeffrey Immelt verließ fröhlich winkend den Élysée-Palast. Der Präsident ließ anschließend wissen, es bleibe noch Arbeit zu tun. Alles offen also, jedenfalls offiziell. So sehen es auch die Parlamentarier, die gestern Abend einer Premiere beiwohnen konnten. Zum ersten Mal äußerte sich die Siemens-Spitze öffentlich und ausführlich. Christophe de Maistre, der Chef von Siemens Frankreich, warb im zuständigen Parlamentsausschuss für die Europäische Allianz. Zwei globale Champions in zwei dynamischen Wirtschaftssektoren würden entstehen, übernähme Siemens die Energiesparte von Alstom und Alstom die Transportsparte von Siemens. Es gehe um eine Allianz, hob de Maistre hervor.
J'insiste sur ce terme Allianz entre Alstom et Siemens.
Wir prüfen alle Unterlagen, die Finanzlage von Alstom, sprechen mit Aktionären, Kunden, den nationalen, lokalen Kräften, den Sozialpartnern, erklärte der Chef von Siemens Frankreich und wählte beim Werben für die angekündigte Offerte eine Vokabel, die französische Politiker gerne hören.
Une alliance protectrice.
Eine Allianz, die Alstom und Siemens vor der asiatischen Konkurrenz schütze. Siemens habe Interesse an der gesamten Energiesparte, ausgenommen jener Teile, die die Politik als wesentlich für die Energiesouveränität Frankreichs ansehe.
Sauf celle que les pouvoirs publics jugeraient essentielle à la souveraineté énergétique de la France.
Im Gegenzug biete Siemens seine Transportsparte.
Ses trains à grande vitesse,
seine Hochgeschwindigkeitszüge, seine Lokomotiven, seine Metros, seine Regionalzüge, seine Nahverkehrszüge, seine Elektrobusse. In Frankreich werde damit ein weltweit starker Transportkonzern entstehen, warb de Maistre und machte Standortzusagen. Sitz des Transportunternehmens in Frankreich, die Signaltechniksparte ebenfalls. Im Energiesektor würden die Zweige Übertragung, Hydraulik und Dampfturbinen voraussichtlich an den Standorten Belfort und Grenoble angesiedelt. Am 16. Juni spätestens soll das konkrete Angebot auf den Tisch.
Siemens präsentera sa proposition le 16 juin.
De Maistre sagte, Siemens biete für die Mitarbeiter der Energiesparte eine Beschäftigungsgarantie von 3 Jahren von der Übernahme an gerechnet.
L'emploi des salariés qui rejoindraient Siemens pour une durée de 3 ans à compter de la clôture de la transaction.
Die Parlamentarier waren nur teilweise überzeugt. Die Abgeordneten aus den Regionen, in denen Alstom angesiedelt ist, sagten, die Sparten beider Unternehmen seien zu ähnlich, als dass nicht doch Arbeitsplätze abgebaut werden müssten. Auch habe sich ja ein Teil der französischen Regierung, so die Umweltministerin, für das Angebot von General Electric ausgesprochen. Und überhaupt sei nicht auch Herr Krohn, der Chef von Alstom, auf der Seite der Amerikaner.
Posez-lui la question directement.
Fragen Sie ihn doch bitte selbst, sagte der Chef von Siemens Frankreich, meinte aber, Monsieur Krohn sei in einer schwierigen Lage. Die deutsche Regierung, Kanzlerin und Vizekanzler, seien übrigens der Europäischen Allianz von Siemens und Alstom zugetan, erklärte de Maistre. Und versprach, dass auch Siemens-Chef Käser vor den Parlamentsausschuss in Paris kommen werde, so gewünscht. Zunächst aber setzten sich die Abgeordneten die Kopfhörer auf, denn nun war der Chef von General Electric an der Reihe, der sein 12,3 Milliarden Angebot für die Energiesparte von Alstom einmal mehr verteidigte. Und Jeff Immelt schmeichelte den französischen Ohren auf seine Weise.
Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Jeff Immelt.
Ja, nun wissen wir auch, was Jeff Immelt auf Französisch heißt. Das war ein Beitrag von Ursula Welter aus Paris. In rund 2 Wochen geht's los. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien beginnt. Die heißt dann offiziell wieder FIFA-WM. Und die brasilianischen Stadien, die die Brasilianer gebaut und bezahlt haben, heißen dann wieder FIFA-WM-Stadien. Über den Neokolonialismus der Fußballexperten aus der Schweiz, also offiziell FIFA, ist oft genug berichtet und geklagt worden. Wir möchten aber gern wissen, wie deutsche Firmen an den Vorbereitungen zum Fußballfest beteiligt waren. Haben auch deutsche Arbeiter und Ingenieure vom FIFA-Kuchen abbekommen? Jonas Rehse beantwortet diese Frage.
Eine Symbiose aus vollendeter Gestaltung und vandalensicherer Konstruktion. So beschreibt die Firma Stechert aus dem fränkischen Wilhelmsdorf ihren Verkaufsschlager für die WM in Brasilien. Den Stadionsitz mit dem passenden Namen Copacabana in gleich 4 Spielstätten wurde er verbaut. Die 12 WM-Stadien, an ihnen haben deutsche Firmen kräftig mitgewirkt. Seien es Planungsentwürfe der Architektenbüros GMP für die Städte Manaus, Belo Horizonte und Brasilia oder Schulitz und Partner für die neue Arena in Salvador de Bahia. Dazu kommen Sicherheitssysteme von Bosch und Siemens, Fahrstühle von ThyssenKrupp oder auch 100.000 Liter BASF-Farbe für das Maracanã-Stadion in Rio. In anderen Bereichen kamen deutsche Unternehmen im Vorfeld der WM hingegen kaum zum Zug, sagt Oliver Döhne von der Germany Trade Invest in Sao Paulo.
Das hat sich doch jetzt stark wirklich nur auf die Stadien konzentriert, wo aber immerhin auch eine gewisse Zahl von deutschen Unternehmen dann auch Geschäfte gemacht hat. Aber wenn man zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr ansieht, dann auch mit Siemens zum Beispiel beim U-Bahn-Bau oder neue Buskorridore angeht, insgesamt mehr öffentlichen Nahverkehr, was die Energieversorgung, Telekommunikation, was die Wasserwirtschaft, Medizin, Technik, Gesundheitsversorgung angeht, da gibt es sicher noch eine Vielzahl von weiteren Geschäftsmöglichkeiten, die halt jetzt nicht sich unmittelbar konkretisiert haben mit der WM.
Das liegt auch daran, dass zahlreiche Maßnahmen, die im Rahmen des Turniers geplant waren, nicht fertig werden oder aufgrund der Verzögerung gar nicht oder erst später angegangen werden. Insgesamt 70% der Infrastrukturprojekte werden das sein, so berichten brasilianische Medien. Eine Tatsache, die die Erwartungen deutscher Unternehmen etwas enttäuscht, sagt Eckart Pohl von der deutsch-brasilianischen Industrie- und Handelskammer.
In Bezug auf die WM hatte man sich hier in Brasilien bei den Tochtergesellschaften vielleicht etwas mehr vorgestellt, als geschehen ist, in den Mutterhäusern deutlich mehr. Und in der deutschen Presse wurde das Ganze noch verfünffacht und man dachte eben, Brasilien sei wie Südafrika ein Land, das noch keine eigene Industrie verfügt oder fast nicht. Dem ist überhaupt nicht so. Brasilien konnte einen Großteil der benötigten Dinge, speziell was es um Bauleistungen geht, selbst erledigen.
Umso verwunderlicher war die klare Kritik von Sepp Blatter im vergangenen Jahr. Der Präsident des Fußball-Weltverbandes und Ausrichter des Turniers machte explizit deutsche Unternehmen für die starken Verzögerungen bei den Stadionbauten mitverantwortlich. Eine Kritik, die Eckart Pohl von der Außenhandelskammer nicht ganz nachvollziehen kann.
Ich habe hier in Brasilien keinerlei Reklamationen, zumindest an deutschen Firmen gehört oder der brasilianischen Wirtschaft oder unter Brasilianer an deutschen Unternehmen gehört, dass die in irgendeiner Art und Weise auch nur ein bisschen Schuld haben könnten, wenn hier an der Weltmeisterschaft irgendwas nicht klappt.
Schuld daran, dass die WM nicht zu einem Erfolg wird, könnte dann aber doch ein deutsches Unternehmen haben. Die Firma Goal Control stattet alle 12 Stadien mit der Torlinientechnologie aus. Ein Fehler dort könnte fatale sportliche Folgen haben.
Selbst wenn Deutschland sich also nicht fürs Turnier qualifiziert hätte, dabei wären wir irgendwie schon gewesen. Mit dieser doch tröstlichen Meldung, die uns Jonas Rehse aus Brasilien überspielt hat, endet unser Podcast für heute. Morgen wird es, weil hierzulande Christi Himmelfahrt gefeiert wird, keinen Podcast geben. Aber wie bereits erwähnt, dabei sind Sie bei uns auf jeden Fall unter dw.de die ganze Zeit aktuell. In der Technik war Gerd Georgi und Dirk Ulrich Kaufmann saß am Mikrofon. Wir verabschieden uns daher also bis zum Freitag und bedanken uns fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.